Delta Backstage, der Interview-Podcast mit Amy.
Es ist Freitag, es gibt wieder eine neue Podcast-Folge und tatsächlich mit einer Frau, einer Künstlerin, die jetzt die erste sein wird, die das zweite Mal im Podcast am Start ist.
Tolli! Ja.
Ruby ist da, hallo!
Ich freue mich, danke, dass ich da sein darf.
Ja, du hast uns eine neue EP mitgebracht.
Ja!
Y2K, wie viel Y2K bist du denn selber eigentlich?
Boah, schon sehr, würde ich sagen. Also ich liebe ja den Style, Fashion-Style. Ich liebe auch die Musik aus den 2000ern, beziehungsweise meine Prime ist auf jeden Fall 2013 bis 2016, 17. Aber das ist ja auch genau die Zeit, wo wir Y2Kler, also alle, die so zwischen 2000 und 2010 geboren sind, wo das unsere Prime auch vom Alter her war. So bis ich so 18 war, da war auf jeden Fall Peak-Musik, war krass.
Mhm. Was hast du damals so gehört? Was war so, wenn du drei Songs picken müsstest?
Oh, krass. Okay, also auf jeden Fall Can't Hold Us
von
Macklemore. Dann von Rihanna auf jeden Fall so die Klassiker eigentlich, Umbrella, Only Girl in the World. Also ich kann leider nicht einen Song bei Rihanna sagen, ich würde deswegen einfach Rihanna sagen. Und das dritte, safe auch was mit Rap, zum Beispiel Lollipop war auch sehr lange mein absoluter Lieblingstrack. Und der kam ja so 2007, 2008.
Ja, das waren schon musikalische, insane Jahre. Ja, ey, wenn man auch mal total so überlegt, da gab es auch damals bei McDonald's diese kleinen Radios. Hattest du die auch?
Ja.
Wo einfach so Tokyo Hotel oder so auf war. Und dann war ich neulich bei Vinted.
Crazy.
Ja. Man kann sich das nicht vorstellen. Die verkaufen Leute jetzt wieder.
Niemals. Doch. Aber laufen die noch?
Ja.
Das ist insane.
Die sind scheinbar, keine Ahnung, was für Batterien da eingebaut worden sind, aber die laufen noch.
Das ist crazy. Digga, das war so iconic damals. Ich hätte auf jeden Fall auch das, wo durch den Monsun gelaufen ist. Das war krass.
Es ist schon so verrückt, weil eigentlich hat sich ja so viel verändert in den Jahren.
Voll.
Und trotzdem kommt so viel gerade zurück.
Ja.
Also ich meine, wir tragen alle wieder Schlaghose irgendwie, Oversized, dieses Kettenlayering. Es gibt Brands, die einfach jetzt inzwischen online Secondhand-Stores anbieten.
Verrückt. Also ich muss auch sagen, ich finde das ja voll geil, weil so meine Mom oder so, die sagt auch die ganze Zeit, alles, was du gerade trägst, habe ich so in deinem Alter auch getragen. Und das finde ich so cool und ist irgendwie so iconic. Und ich fand die 2000er auch sehr geil, muss ich sagen. Ich habe meine Kindheit total geliebt und ich finde, was jetzt cool ist, ist, dass die Jugend noch mehr bisschen mehr woke ist und so mehr so auch mal Sachen anspricht und so. Das war in den 2000ern, war alles noch, wurde viel unter den Teppich gekehrt und so. Aber so gerade was so den Style angeht und der Vibe und die Mucke, und das war in den 2000ern halt einfach krass. Auch Fernsehen oder Radio in den 2000ern, das war ganz anders als jetzt.
Ja, ich glaube, man hat auch ein bisschen anders drauf geguckt.
Voll.
Also wenn ich so drüber nachdenke, auch bei Radio früher, ich saß so richtig morgens vorm Fernseher.
Ja.
Es war so Peak-Zeiten, oder wenn man so gehört hat, es gab so Off-Air-Events, wo die Moderatoren auch da waren. Da ist man wirklich hingegangen.
Voll. Rede!
Ja.
Bei uns gab es auch, weißt du noch, diese Gangnam-Style-Zeit?
Oh, Gott.
Unser Radio in Augsburg hat dann so eine Challenge gemacht, Gangnam-Style.
Flashmob-mäßig?
Genau, Type. Und die kamen dann auch zu uns an die Schule und da haben wir Gangnam-Style in unserer Schule getanzt und so. Und das war so wild und es war auch, lief alles übers Radio.
Das ist wirklich
voll.
Ja, das war früher anders.
Ja.
Aber heutzutage, ja, ist das Angebot natürlich auch einfach viel größer geworden. Aber
voll.
Trotzdem, Leute, hört weiter Radio.
Hört weiter Radio, Leute. Das hält uns Musiker noch am Leben.
Ja, wir sind quasi ja schon mittendrin in der EP Y2K. Gibt's halt auch so irgendeine Sache, wo du sagst, nee, also die darf auch gerne in den 2000ern bleiben.
Dieses ganze Toxische. Also ich glaube so, die 2000er waren so der Grundstein für dieses ganze Toxische mit, ja, und du meldest dich nicht und ich lauf dir hinterher und du läufst mir hinterher und sorry, ich habe eigentlich gar keine, ich habe so Trust Issues und ich kann dir nicht vertrauen. Und also all diese Toxic Love, so das darf gerne da bleiben, wo es hergekommen ist, aber auch so dieses... Damals war auch der Stellenwert von Frauen nochmal ganz anders als heute und ich finde das echt gut, dass wir uns in eine Richtung bewegen, wo Frauen endlich mehr Awareness und sowas bekommen, auch in der Musikindustrie. Also ich sag nicht, dass wir schon irgendwo angekommen sind, aber wir bewegen uns wenigstens dahin und das finde ich schon gut. Aber wie gesagt, da will ich nicht nochmal hin zurück zu dieser Steinzeit quasi.
Ja, ich musste auch neulich so ein bisschen über mich selber schmunzeln, weil ich habe irgendwie, wollte ich was screenshotten. Ich glaube, ich bin sogar aus Versehen auf das Profilbild meiner Mutter gekommen und habe dann, man kann ja durch Doppelklick am Telefon irgendwie einen Screenshot machen.
Ja.
Kann man sich ja einstellen. So, und dann stand da, man kann keine Screenshots mehr machen vom Profilbild, wusste ich auch nicht mehr. Aber dann war ich so, hä, okay, wild, weil das hat man früher voll oft gemacht. Dann hat sich die ja dann auch gegenseitig geschickt
Safe.
Oder so. Und da habe ich so gedacht, okay, das ist ja schon mal die eine Sache, was ich heutzutage nicht mehr machen würde, so part of. Aber das Allerschlimmste, wofür ich mich auch selbst ein bisschen verurteile, man hat immer damals so seinen Status angepasst bei WhatsApp wegen seiner Gefühlslage, weißt du? Dann hat man mal nur einen Punkt reingemacht.
Unnormal, Digga. Oh,
wie peinlich.
Also diese Sprüche auch und so. Ich hatte mal, oh mein Gott, das ist so peinlich. Ich hatte mal so einen richtigen Pick-me-Spruch, so, ja, meine Narben sind zwar tief, aber ich werde darüber hinweg. So richtig Pick-me. Und dann hat mir sogar meine Mom damals geschrieben, die so, ey, ist alles okay bei dir und so, dein WhatsApp-Status und so. Und dann habe ich den auch geändert, weil ich mir sagte, Digga, du bist so peinlich, Alter. Also damals auch so, ich weiß nicht, kennst du noch Ask.fm?
Mhm.
Ja, Digga.
Das ich hatte es nie, weil meine Eltern...
Gut.
Meine Eltern haben mir damals quasi... Das heißt verboten, aber sie haben mir empfohlen, mir Facebook noch nicht zu machen.
Fair.
Und dann hatte ich halt diese ganzen anderen Sachen nicht, aber habe immer quasi durch andere das ja alles mitbekommen und konnte immer mitlesen.
Genau.
Was war das denn eigentlich?
Ask.fm ist der größte, da war ich auch ganz wild unterwegs und auch ganz cringe unterwegs. Also da schäme ich mich auch für. Da habe ich halt also wirklich, ich dachte, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, so Sarah Connor oder so, wirklich, ich dachte, ich bin so krass und hab dann halt so auf arrogant gemacht und so richtig unangenehm, so, was ich eigentlich gar nicht bin. Aber man war immer too cool for school irgendwie auf Ask.fm. Ich hatte aber auch tatsächlich kein Facebook, bis ich 16 war, und da habe ich es mir dann auch nur gemacht, damit ich quasi nochmal eine andere Reichweite erreichen kann. Ich sag ehrlich, das habe ich nie aktiv bespielt. Jetzt laden sich aber meine Posts, spiegeln sich so auf Facebook, aber sonst... ist das gar keine Plattform, die ich aktiv nutze. Und ich hatte aber damals schon als einer der allerersten Instagram. Mhm. Und also so wirklich 2012, 13, wo das gerade so auf den Markt kam, habe ich mir das runtergeladen, weil damals war das einfach eine Fotobearbeitungs-App, wo du dann aber halt dann auch deine Bilder posten konntest. Ja. Und da gab es ja dann diesen wilden Filter, so den es jetzt manch, also teilweise jetzt wieder so respawned von back in the days, weil das halt einfach auch, jeder hat diese Nostalgie, wenn er diesen Filter sieht.
Es war aber auch alles so, man hat sich ja auch so richtig getroffen, um Bilder dafür zu machen. Ich weiß es noch, mit meiner damaligen besten Freundin haben wir dann uns, keine Ahnung, was macht ihr am Wochenende? Shooting. Und dann sind wir mit dem Fahrrad losgefahren und der Spiegelreflexkamera. Dann ging's los. Mit Glück hatte man noch ein Stativ, sonst haben wir die Kamera aufs Fahrrad gestellt.
Ja,
ja, und dann ging's ab. Und dann hatte man so von Primark diese Blumenkränze.
Oh mein Gott, ja.
Und Outfit natürlich klassischerweise, weil es musste ja aesthetic aussehen. Schwarze Jeans, weißes Top und Jeansjacke.
Und Jeansjacke, wichtig. Jeansjacke, ganz wichtig. Ich war auch eine kleine Leggings-Maus. Also ich hatte immer schwarze Leggings an.
Ja,
und dann
aber Top drüber, ne?
Ja, weil, genau. Insane. Und auch immer so Zugleise. Zugleise war so ein...
Das habe ich mich nicht getraut.
Ah, okay. Ja, also nicht keine Aktiven. Wir hatten halt, wir haben in Augsburg bei uns hatten wir so ganz viele, die halt nicht mehr befahren werden. Und dann ist man da immer hingegangen, hat so Bilder gemacht und so.
Ein Tumblr-Quote runter.
Tumblr-Quote oder We hearted, genau.
Ja. Oh mein Gott, das Rehearted gab's einfach.
Rehearted einfach.
Früher gab's keinen Pinterest, da hat man Rehearted
ganz
gemacht.
Ganz genau, oh Rehearted.
Mhm. Das gibt's nicht mehr, oder?
Das, boah, das müsste man mal rausfinden.
Das mache ich hier direkt parallel.
Ja, find mal raus, ob es noch Rehearted gibt. Weil das, ich muss auch sagen, so vom Logo her und so ist das so Zeitgeist immer noch. Mit diesem pinken Herz und so. Gibt's das noch?
Was ist mit Rehearted passiert?
Ha, jetzt sind wir im Rabbit Hole. Was ist mit Rehearted passiert?
Ah, die Besitzer haben es ruiniert. Sie haben es in eine praktisch unbrauchbare Fotobearbeitungs-App verwandelt.
Was?
Und alle vorherigen Uploads gelöscht, schreibt hier ein User.
Niemals.
Hier zitieren sie natürlich auch noch Betsy. Betsy Worthington schreibt das vor 3 Jahren. Ja, also ist nicht mehr das, was es mal war.
Oh mein Gott.
Also sie wurde verkauft. Ja.
Das ist ja so... traurig.
Schade, Rehearted.
Schade, Rehearted.
Ja.
We miss you.
Ja.
Crazy.
Es ist so absurd. Also, was man auch so früher gemacht hat. Ich habe auch, heutzutage nutzt die Jugend ja jetzt scheinbar wieder Snapchat. Habe ich gehört.
Ja.
Du bespielst es ja auch für deine Zielgruppe?
Genau, ich bespiele es auch für, also Spotlight vor allem. Ich bin leider.
Was ist Spotlight?
Spotlight ist quasi das TikTok von Snapchat. Da kannst du,
wow.
Ja, da kannst du einfach deine Videos, die du auf TikTok postest, auch posten. Und ich sage dir, das ist insane. Ich habe in einem Jahr auf Spotlight, also wegen Spotlight, 40.000 Abonnenten gemacht. Das ist voll unüblich für eine Plattform, dass du these times noch so Growth hast. Und ich habe das halt aber aktiv bespielt und teilweise auch alte Videos einfach nochmal neu hochgeladen. Und es war crazy. Ich habe halt einfach ein Jahr im Nachhinein quasi gepostet. Also ich habe 25 meine Videos von 24 einfach nachgepostet. Mhm. Immer so 2, 3 am Tag. Und dann sind teilweise davon welche viral gegangen, wo ich halt Song-Promo gemacht habe. Mhm. Und da war der eine Song Wassereis, den habe ich ja 24 rausgebracht, den habe ich in 25 auf Spotlight gepostet. Und im Social Media existieren ja keine Timelines. Nee. Also klar, wenn du jetzt irgendeinen Vlog über ein Festival postest, was letzte Woche war, so okay, dann ist das eine Timeline. Aber so gerade so Songs und sowas, die wissen ja nicht, wann hast du irgendwas rausgebracht. Das ist ja auch eigentlich völlig egal. Und dann ist der Song einfach nochmal gepiekt nach einem Jahr, weil das auf Spotlight halt so viral gegangen ist. Und es ist insane. Also es ist wirklich eine Bubble, die die Leute gucken Spotlights, die Leute gehen dahin und gucken das wie, konsumieren das wie TikTok. Mhm. Und deswegen bespiele ich das auf jeden Fall auch und finde auch die Snapchat-Community ganz mausig. Die sind sehr eigen. Also das ist jetzt nicht so, dass die nur Snapchat benutzen, aber es ist halt so ein bisschen privater. Mhm. Weil die schicken sich da ja eigentlich nur Bilder. Und da passieren auch bestimmt sehr viele sasse Sachen. Also wenn mich immer jemand fragt, hast du Snapchat, sage ich halt eigentlich immer nein. Ja. Und ich sage halt, ich habe es nur für die Arbeit, weil ich benutze es privat gar nicht.
Ja.
Null.
Ja, weil ich habe das auch so, das Ding, also früher war das auch so, ich habe da auch das ein oder andere Bild damals bekommen, wo man jetzt im Nachhinein denkt, hätte ich gerne zur Anzeige gebracht.
Ja, safe.
Um es mal so zu sagen. Und dann denke ich mir jetzt immer so, boah, wenn mein Patenkind das gerade nutzt, denke ich mir immer nur so, ist halt 13.
Ja.
Hoffe ich halt einfach, dass es heutzutage nicht mehr so ist.
Ja, voll.
Ich finde es aber auch als Kommunikationstool weird.
Ja, ist es.
Oder?
Voll. Weil es ist so, du kannst so leicht fremd gehen oder so sneaky Sachen da machen. Und es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie sus, aber ich glaube auch, dass die Plattform genau deswegen überlebt, weil sie so ist, weil das eben dieses sneaky Ding da ist. Deswegen finde ich das auch super Red Flag. Gerade wenn Leute in meinem Alter noch aktiv Snapchat benutzen, denke ich mir, Bro, also mit dir stimmt irgendwas nicht. Du bist sus. Also so, wenn man das unter Besties, weil manche Mädels so, die schicken sich dann ihre Hauls oder ich habe mir bei New Yorker wieder eine Tonne Klamotten gekauft. So geil, kann man sich dann hin und her schicken. Aber so aktiv Leute, die das so zum Daten benutzen.
Finde ich auch komisch.
Super weird.
Ja.
Super weird.
Ja. Also, weiß ich auch nicht.
Nee, werde ich auch nicht warm mit. Also früher, wie gesagt, safe.
Ja.
So, wenn man im Teenie-Alter ist, 100% voll geil.
Ja.
Aber jetzt so mit Mitte 20.
Ich habe damals sogar für meine Schule einen Sticker entworfen, den Ortssticker.
Wie cool! wie krass. Ich habe schon wieder vergessen, dass das ja ging.
Ja.
Crazy. Das ist schon auch sehr ikonisch.
Das wusste immer keiner, dass ich das war. Das weiß bis heute keiner, glaube ich.
Wurde das gerade geleakt?
Ja.
Das wurde geleakt. Jetzt wisst ihr es. So krass.
Ja, lass uns mal ein bisschen darauf gucken. Ich glaube, das letzte Mal haben wir ja vor 1,5 Jahren dann gesprochen.
Ja.
Fast. Was ist seitdem so passiert?
Boah. Also ich bin auf jeden Fall weggezogen von Brandenburg. Ich habe ja kurz mal einen Abstecher nach Brandenburg gemacht. Zwar das Schlimmste überhaupt. Ich war sehr, sehr unglücklich da. Da bin ich jetzt endlich wieder weg von und wohne jetzt ganz im Herzen von Berlin. Habe eine wunderschöne Wohnung, bin sehr, sehr happy. Auf jeden Fall seitdem geht es mir auch mental viel besser. Mir ging es mental super schlecht. Es ist doch, also ich dachte eine Zeit lang so, der Ort ist gar nicht so wichtig, wo man wohnt, aber es macht alles. Es ist alles. Der Ort, wo du lebst, ist alles. Und ich dachte so, ja, man zieht ein bisschen raus und ist dann so, keine Ahnung, reconnecting with nature, gar nicht. Also das war für mich gar nicht der Case. Und jetzt wohne ich so ultra zentral schon gefühlt in dem größten Touri-Hotspot und ich liebe das. Ich liebe das, weil die Menschen sind auch happy und glücklich und es ist ganz fein. Ich mag es total gerne und mir geht seitdem auch mental, wie gesagt, so viel besser. Ich habe wieder viel mich mit meinem Glauben auseinandergesetzt. Ich gehe jetzt viel mehr zur Kirche als noch vorher. Das ist auch so eine Sache, die sich auf jeden Fall ein bisschen verändert hat. Und generell glaube ich, habe so Sachen auch in meiner Musikkarriere, die sich viel gewandelt haben. Ich habe mein Management gewechselt, ich bin aus meinem alten Label raus, bin jetzt in einem neuen Label, war eine Zwischenzeit auf jeden Fall auch Indie und so gewesen. Also es war auf jeden Fall, es ist super viel passiert. Auch musikalisch habe ich eine relativ große, ich weiß nicht, ob man es jetzt Entwicklung nennt, aber auf jeden Fall nochmal krass meine Musik verändert und habe endlich mal so gemacht, worauf ich Bock habe und wie ich mich anhören wollte. Und viele Freunde sind gekommen, sind auch viele Freunde gegangen. So eine Sachen halt, ne? Irgendwie so voll so Erwachsenen-Shit, aber auch noch so erwachsen werden. Also ich fühle mich manchmal immer noch so wie so 19. So als hätte ich gerade erst angefangen. Aber ich muss sagen, ich hatte dann so, wo ich so außerhalb gewohnt habe, kurz mal das Gefühl, ich werde voll müde von dem, was ich gerade mache. Und dann habe ich gemerkt, dass es eher das Umfeld war und der Ort, wo ich gewohnt habe. Und seit ich wieder in Berlin so Mitte wohne, bin ich so, ich war nicht müde oder ich hatte keinen Bock mehr, ich hatte nicht keinen Bock mehr auf meinen Job, sondern es war einfach außenrum. Hat mir nicht gut getan.
Ja, und ich finde es so verrückt. Also ich meine, wir sind ja, ich glaube, 2 Jahre auseinander, aber schon beide eher Richtung 30 als inzwischen 20. Ja, es ist ja,
ja
so.
Ja, es ist leider so.
Und ich hatte richtig Probleme damit vor so 1-2 Jahren und eigentlich bestimmt auch noch vor einem halben Jahr, weil ich mir so dachte, nee, das ist so ein Gedanke, den ich einfach nicht cool finde.
Voll.
Und inzwischen muss ich sagen, wenn ich jetzt daran denken würde, wieder 20 zu sein,
ja,
möchte ich auch nicht.
Verstehe ich komplett. Ja, also ich muss sagen, wenn ich wieder zurück zu einem Alter könnte, aber nur weil das so unbeschwert war 19, also 2019 und 19 Jahre alt, das war irgendwie so, da war es auch noch vor Corona, TV, ist ja auch so, TV übrigens, Trigger Warning, aber ich habe das total in meinen Sprachgebrauch eingebaut, da war ja halt so Prime einfach, da habe ich auch mein Abi gemacht und so und dann das erste Mal so, richtig viel Geld verdient, weil ich dann nicht mehr zur Schule gegangen bin. Ich habe während der Schulzeit immer so 2-3 Jobs gleichzeitig gehabt, um so meinen Führerschein und so bezahlen zu können oder meine Musik finanzieren zu können vor allem. Und dann auf einmal hat's so irgendwie so Batzen an Geld und so, echt geil. Und jetzt ist halt so, jetzt wird man halt so erwachsen, wie du sagst, man geht auf die 30 zu. Aber ich habe mich auch, muss ich sagen, irgendwie voll damit abgefunden, weil ich auch viele Frauen, die halt älter werden, so beim Älterwerden zugucke und so denke, die werden immer alle irgendwie geiler.
Ja.
Also ich bin auch so der Meinung, ich bin noch absolut nicht in meiner Prime. Da komme ich erst noch hin und das beruhigt mich auf jeden Fall.
Als wäre man gerade noch so in seinem Lehrjahrsprozess,
ja,
habe ich so das Gefühl.
Absolut.
Also ich meine, ich werde 28 in 2 Monaten und ich denke mir nur so, fühlt sich irgendwie weird an.
Ja.
Und es ist aber auch irgendwie langsam okay.
Voll. 100%. Ich glaube auch, dass man sich von diesem Gedanken lösen muss, dass mit 30 das Leben vorbei ist. Weil voll viele vergessen diese 30 bis 40 Jahre, die auch voll viel machen mit einem.
Ja.
Und wo man sich auch nochmal so ganz anders entfalten kann. Und das unterschätzen, glaube ich, voll viele Leute.
Ich glaube, das ist echt dieses Pressure-Ding, was uns ja aber auch so vorgelebt worden ist mit, ja, 25 verdienst du so dein erstes richtiges Geld im Best Case, hast eine Ausbildung oder Studium abgeschlossen, dann findest du deinen
Macker.
Mann oder Frau, dann heiratest du, dann Kind, dann Hausfrau, dann wieder Karriere und dann bist du 40.
Genau, ja, voll.
Stellst du dir so das Leben vor für dich?
Also ich teils, muss ich sagen. Es ist halt für mich, war immer klar, ich möchte irgendwann heiraten, ich möchte irgendwann Kinder bekommen. Und das ist auch nach wie vor auf jeden Fall eine Priorität von mir. Das ist aber etwas, was ich aktiv wofür ich mich aktiv entschieden habe. Genauso wie ich mich auch aktiv dafür entschieden habe, diesen Job zu machen, der in meiner Kultur ultra verpönt ist, wo ich am Anfang super viel Abneigung, also wirklich so, wieso machst du das? Schämst du dich nicht? Das ist total peinlich. Du bist eine Schande für unser Volk und so eine Sachen musste man sich anhören. Und ich habe mich aber damals aktiv für meinen Job entschieden, genauso wie ich mich aktiv aus freien Stücken dafür entscheide, irgendwann Kinder zu bekommen und zu heiraten, weil ich das aber selber schön finde. Und ich glaube, das ist nämlich der Point. Wenn man das selber wirklich will aus freien Stücken und nicht, weil irgendwer einem das indoktriniert hat, dann finde ich das auch gut und richtig. Man muss da, glaube ich, aber halt differenzieren können. Bin ich gerade in diesem Prozess, in eine Ehe zu abzuschließen oder Kinder zu bekommen, nur weil mir das so eingetrichtert wurde? Oder will ich das wirklich aus freien Stücken? Und bei mir ist das, dass ich das aus freien Stücken möchte und auch da voll Bock drauf habe, so. Natürlich habe ich auch ein bisschen Angst davor, wie das dann sein wird mit meinem Job, weil ist mir schon klar, dass das eine brutale Einschränkung ist, wenn man halt ein Kind hat oder Kinder, dass man das nicht mehr so frei entfalten kann wie davor, ist ganz klar. Aber ich möchte mich davon erstmal noch nicht, ja, möchte ich mich einfach nicht so zu sehr darauf gedanklich festnageln, dass dann mein Leben vorbei ist, weil das glaube ich auch nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich finde den Kulturaspekt auch noch ganz spannend. Vielleicht kannst du alle Leute mal kurz abholen, was da der Hintergrund eigentlich ist.
Ich bin Aramäerin, Assyrerin, also das sind so die gängigen Begriffe. Ich komme aus dem ursprünglichen Mesopotamien, das Zweistromland. Heute ist das Türkei, Iran, Irak, Syrien, so da, wo die sich aufeinandertreffen zwischen Euphrat und Tigris, war das früher gewesen, dieses Gebiet. Und wir sind eine christliche Minderheit, eben aus dem Nahen Osten. Das heißt, wir wurden schon immer verfolgt, Genozid auch. Ich glaube, der bekannteste Genozid, den viele eben kennen, ist der Genozid an den Armeniern. Und da waren wir Aramäer, Assyrer und Pontusgriechen auch mit quasi, also unsere Vorfahren. Also meine Uroma war da quasi noch dabei. Und meine Großeltern sind dann irgendwann, also meine Oma tatsächlich damals alleine um die 60er Jahre nach Deutschland gekommen. Und das bedeutet natürlich für eine Familie, bringt es ganz viel Gastarbeitertrauma mit sich. Und so dieses, man muss immer Geld sparen, man muss eine Ausbildung machen, man muss studieren gehen, weil anders kann man nicht an Geld kommen. Anders kann man sich kein Leben sichern. Mhm. Und mit dem Druck bin ich auch groß geworden und deswegen habe ich auch mein Abi gemacht. Also nicht nur deswegen, aber war schon auf jeden Fall größtenteils, weil das von mir erwartet wurde. Und es ist auch in Ordnung. Ich bin auch froh, dass ich es hinter mich gebracht habe. Es ist natürlich auch ein Meilenstein, sein Abi zu schaffen. Ich glaube aber, dass es absolut nicht nötig ist, in der heutigen Zeit sein Abi zu machen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man seine Leidenschaft findet, sich darauf fokussiert und daran glaubt, dass man aus seiner Leidenschaft Geld machen kann. Weil alles ist möglich. Durch Social Media, viele verpönen das. Ich bin der Meinung, das ist das geilste Tool, um sich ein Business aufzubauen und frei und unabhängig zu sein. Und genau das habe ich eben versucht und eben mich von diesen Gastarbeiter-Traumata so ein bisschen gelöst oder auch von dieser Indoktrination, dass du unbedingt diesen sicheren, systematischen Weg gehen musst. Und ich liebe meine Kultur. Ich bin so dankbar. Ich spreche die Sprache, die Jesus mal gesprochen hat. Es ist für mich das größte Blessing, in dieser Kultur aufgewachsen zu sein, mit all den Ecken und Kanten, die das mit sich bringt, muss aber auch ganz klar sagen, dass man sich dann auch natürlich einiges anhören muss, wenn man halt so einen Weg einschlägt. Und das musste ich mir auch ganz, also ich musste mir super viel anhören, auch intern in meiner Familie.
Oh, krass.
Aber das, man wächst da halt. Und jetzt natürlich fragt jeder, wie hast du es gemacht? Und wir sind so stolz auf dich und du, hast alles richtig gemacht und so. Das sind halt dieselben Leute, die vor ein paar Jahren noch gesagt haben, spinnst du, bist du dumm, du schmeißt alles hin, du verschwendest deine besten Jahre. Well, thank God, I did what I did. So, ich bin sehr froh, diese Entscheidungen getroffen zu haben. Auch, muss ich ehrlich sagen, dank meiner Mom, die hat mich halt immer supportet. Dahingehend, die war mein Fels, mein Rücken, die hatte immer sich gerade für mich gemacht.
Ja. Wie ist das mit Hate und all dem, was da rumkommt? Ist das oft bei dir der Fall?
Also es gibt ja auf Instagram diese Testreel-Funktion und manchmal landen dann meine Videos auf so Bubbles, gerade auf so Insta, wo so ganz üble, richtig ekelhafte Kommentare drunter sind. Und ich muss sagen, so am Anfang, gerade mit so, am Anfang, wo ich mit Social Media mit 13 angefangen habe, hat mich das wirklich gar nicht tangiert, weil da war ich halt so, ich kam gerade oder war gerade super frisch aus so einer Mobbing-Phase raus. Und wenn man halt in der Schule gemobbt wird, Mobbing-Erfahrungen macht, dann ist das eine ganz andere Art von Konfrontation oder wie sagt man denn da so? Also das ist so viel schlimmer, viel schwerwiegender, als wenn irgendein anonymes Profil dir sagt, dass du scheiße bist. Okay, ja. Bro, zeig halt dein Gesicht. Also es ist halt so, du bist
Wie
super...
Alt warst du da?
Wo ich gemobbt wurde, also die schlimmste Phase war so in der Grundschule, dritte, vierte Klasse und dann nochmal auf der weiterführenden Schule, also auf dem Gymi, in der so siebten Klasse, so sechste, siebte.
Ja.
Ja, und das ist halt, das ist nochmal ganz anders, also da kann dann auch kein Internet-Heini da rankommen, weil es ist so, das ist ja wirklich in dein Gesicht. richtig Kalkül, so du bist dem dann ausgesetzt, du kannst dich davor weglaufen, du kannst auch kein Mobbing sperren, du bist dem einfach ausgesetzt. Und das war auf jeden Fall eine Erfahrung, durch die ich unglaublich gewachsen bin. Also ich glaube, Mobbing kann immer in so und in so eine Richtung gehen. Ich bin froh, dass es bei mir in eine eher, sag ich mal, positivere Richtung sich entwickelt hat. Ich kenne aber auch ganz viele, die da super viele Schäden von haben, und mir bricht es immer das Herz, wenn ich so, gerade jetzt auch, wo ich an den Schulen getourt habe, wenn ich so ganz deutlich sehe, ah, da ist jemand, der wird ausgegrenzt oder der ist vielleicht ein bisschen anders, und deswegen behandeln ihn Leute auch anders, schlecht anders, nicht positiv anders, eher negativ anders. Das macht mit mir, also ich muss da immer mich brutal zusammenreißen, dass ich da nicht komplett in Tränen ausbreche, weil das, ja, das bringt einfach alte Gefühle hoch. Das ist super tough, aber ja, ich glaube, ich hoffe so sehr, dass die meisten oder eigentlich alle daran wachsen können, irgendwann, auf lange oder kurze Sicht.
Ja, wenn ich jetzt so dran, also bei mir war es so die 6. Klasse, wenn ich so dran zurückdenke, denke ich mir auch nur so, boah, ich würde der damaligen Amy so gerne sagen, dass sie einfach hätte stark bleiben sein müssen.
Ja.
Aber sagt das jemanden, der in der 6. Klasse ist.
Voll.
Also, natürlich war das dummes Gerede und die Person war einfach neidisch.
Ja,
also
safe.
Bei mir ging es darum, dass ich gemobbt wurde, weil ich gute Noten hatte.
Das so, ist crazy.
Natürlich war die Folge, dass ich schlechtere Noten geschrieben habe, weil ich das halt besser aushalten wollte. So. Aber also, ich glaube, man darf sich Kritik zu Herzen nehmen.
Mhm.
Voll, sollte man auch.
Absolut.
Aber nicht so.
Genau, das ist ja keine Kritik.
Genau.
Das ist ja also Mobbing.
Ich glaube, das muss man halt als Kind lernen. Dass, also und vor allem eigentlich nicht so früh lernen, so, dass man halt genauso gut ist, wie man ist.
Voll.
Und dass das ja irgendwie, ich würde sagen, es hat mich schon nach vorne gebracht und voll so mir Stärke gebracht, aber es sollte trotzdem niemand halt in dem Alter erleben.
Absolut.
Also, vor allem rein aus Neid.
Voll, 100%. Ich glaube auch, also mir hat es zum Beispiel super schwer getan, in der Entwicklung mich selbst zu reflektieren, weil ich immer gedacht habe, ich bin im Recht, oder muss mich quasi ins Recht stellen, weil ich sonst eben so eine Angriffsfläche wieder bekomme. Und wenn man ja selbst reflektiert ist und Fehler einsehen kann, würde man sich ja eingestehen, dass man etwas falsch gemacht hat. Und das konnte ich eben ganz lange nicht wegen dieser Mobbing-Erfahrung, weil ich eben so immer das Gefühl hatte, ich musste mich verteidigen, ich musste für mich gerade stehen. Und mir wurde so Unrecht getan. Und dann im Alter denkst du dann, kommst du dann in jegliche Situation, wo du da immer das Gefühl hast, du musst dich verteidigen oder für dich einstehen, und wirst dann so, also ich hatte eine Phase, wo ich so unreflektiert war, und ich war mir schnell immer bewusst, okay, irgendwie, das ist jetzt nicht in Ordnung, wie ich mich verhalte, aber ich habe mich nie dafür entschuldigt. Und das ist, finde ich, aber der wichtigste Teil an von Selbstreflexion. Und mittlerweile, Gott sei Dank, kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass ich sehr wohl Dinge auch einsehen kann und mich entschuldigen kann, und auch nicht erst nach Wochen oder Monaten, wo die Person oder mein Gegenüber sich schon davon quasi erholt hat. Aber das hat auf jeden Fall in der Charakterentwicklung auch erstmal einen Einbruch gegeben, aber irgendwann, glaube ich, also gerade so in Bezug auf Social Media und so, hat das natürlich einem ein Fell aufgebaut, diese Mobbing-Erfahrung. Und es ist auf jeden Fall, der Hate ist crazy. Der Hate ist auch halt vor allem gegen Frauen crazy. Also es ist immer.
Ich wollte gerade sagen, auch wenn man mal so der Tagesschau-Posts oder so guckt, wenn es da um irgendjemanden geht, der eine Frau ist.
Ja. Das ist crazy.
Alter, da würde ich am liebsten die Kommentarfunktion ausschalten.
Voll. Es ist super schlimm.
Es ist wirklich absurd.
Und ich finde es so krass, dass viele Männer, sag ich mal in Anführungsstrichen, weil ich glaube, richtige Männer verstehen, was Frauen gerade sagen wollen und worum es uns geht. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt den Männern irgendwie, dass wir irgendeine Revenge wollen. Wir wollen einfach nur genauso behandelt werden, genauso gesehen werden, wie ein Mann gesehen wird. Und ich glaube, richtige Männer verstehen das auch und verstehen auch, was wir wollen. Und diese Typen oder diese Leleks, die das halt nicht verstehen, das sind auch die, die dann in diesen Kommentarspalten sich aufregen, sich über eine Ikimel aufregen, sich generell über Empowering Women aufregen, die halt provokante Texte oder auch mal provokante Dinge sagen, weil sie es nicht verstehen.
Ja.
Und keiner versteht auch diese insane indoktrinierte Misogynie in der Welt. Das ist halt so krass.
Ja.
Und wie wichtig das aber halt ist, eben den Leuten auch mal den Spiegel vorzuhalten, damit die eben verstehen, was da gerade passiert. Und sich aber davon nicht auf den Schlips getreten zu fühlen, sondern zu verstehen, ach so, das meint ihr damit.
Ich finde es immer so shocking. Ich hatte jetzt gerade in diesem Jahr immer so das Gefühl, es müssen immer erst heftige Dinge passieren, ja, dass manche Menschen immer erst einchecken, vor allem Männer in dem Sinne. Ich will gar nicht so doll mich auf Männer stürzen, aber ja, ich finde, in dem Fall ist es aufgefallen. Im Fall Colleen Fernandes.
Ja, crazy.
Ey, also,
mit diesem Unschuldsding, ne?
Ja, also erstmal das und dann wirklich in die Kommentare so reinzugehen und so zu denken, ja, aber also wir Männer, also da kann man ja uns auch nicht alle über einen Kamm scheren. Nee, aber die Statistiken besagen ja,
richtig,
dass es das gibt. Und damit, wir haben ja jetzt auch nicht mit dem Finger auf jeden Mann gezeigt, nee, sondern voll, einfach auf den Missstand wurde gerade hingewiesen.
Ja.
Und dass sich was ändern muss. Und ich fand, ich war am Donnerstag, am Mittwoch jetzt, auf dem Konzert von Aki Bosse und ich finde, er hat das ganz korrekt gesagt. Er hat einfach so sich als Mann auf die Bühne gestellt und gesagt, ey, es passieren gerade Dinge einfach, die für Frauen scheiße sind und vielleicht müssen sich Männer auch untereinander im Freundeskreis einfach mal öfter abchecken, sich gegenseitig reflektieren und einfach mal mehr auch sagen so, ey, ist das gerade cool, was ich mache? Verhalte ich mich eigentlich korrekt?
Ja.
Und dass Männer sich auch untereinander einfach mal mehr austauschen und vielleicht mal kurz innehalten und sich so denken, war das alles gerade geil, was ich gemacht habe?
Voll.
Ich glaube, wenn das wirklich passieren würde, würde es schon
helfen.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es viel zu normalisiert ist, also die Frauenfeindlichkeit untereinander viel zu normalisiert ist. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich so in anderen Kreisen unterwegs bin, dass da so eine, so Sprüche fallen, wo ich mir so denke, also wo ich dann aber auch schon immer was sage, aber wo ich mir so denke, das ist dir gerade so leicht über die Lippen gegangen, weil das einfach so normal ist und so okay ist, so ein Spruch über eine Frau oder ja, die Alte wieder mit den fetten so halt so wie ich so spricht ja auch keine Frau über einen Mann.
Nee.
Warum aber nicht? Weil Männer für uns nicht sexualisierende Objekte, also ja, wir werden ja nicht, also wir sexualisieren halt keine Männer, aber andersrum halt voll. Und das ist halt, das ist so krank eigentlich, wie verankert das ist und wie normal das auch ist. Also wie du sagst, es ist super wichtig, dass eben auch Männer selber checken und da mal, weil ich habe leider das Gefühl, dass eben erst was geändert wird, wenn ein Mann aufsteht. Leider. Also wenn wirklich ein Mann aufsteht und mal so sagt, so, Digga, das geht so nicht.
Ja.
Ist voll schade, aber es ist leider so aktuell noch.
Ja, das sieht man ja, wenn es diese ganzen Statement-Posts und so gibt. Wenn es ein Statement-Post von einer Frau ist, sind wieder die Männer drunter. Und wenn es ein Mann sagt, sind die Männer drunter so entweder nach dem Motto, cool, danke, dass es mal jemand sagt. Oder Frauen, die sich quasi bedanken.
Voll.
Und dann gibt es aber nur noch die Minderheit von Männern, die sagen, oh, da muss ich dir jetzt entfolgen.
Ja,
so einer
crazy.
Bist du also. Ich mir so denke, ja, vielleicht leben wir jetzt auch in einem Zeitalter, wo generell einfach mal mehr gecheckt werden müsste untereinander.
Und was, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Sarah Engels vor ein paar Tagen. Boah, das fand ich so shocking. Also, wie kannst du, also ich habe glaube ich noch nie über irgendwen gerantet in irgendeinem Format, aber das hat mich wirklich weggeschickt. Sie steht da als Frau und sagt, ja, Feministin würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, weil ich habe ja einen Mann und ich liebe einen Mann. Das heißt, sie als Frau, erwachsene Frau, versteht nicht, als Frau in der Öffentlichkeit, die empowering Songs macht, versteht nicht, was Feminismus bedeutet. Das hat mich wirklich weggeschickt, weil, also, das ist, finde ich, mittlerweile bare minimum, dass man als Frau in der Öffentlichkeit differenzieren kann und weiß und so einen Spruch, das wirft uns schon wieder irgendwie 5 Jahre nach hinten, wo Leute immer noch denken, dass eine Feministin gleich ein Männerhasser ist. Das ist halt...
Ich glaube, dieses Wort ist sowieso... Die meisten checken gar nicht, was es bedeutet.
Ja, 100%.
Du musst auch nicht ein Full Feminist sein, um einfach Frauen zu supporten, wenn du das Wort nicht benutzen willst. Du kannst es ja trotzdem machen.
Ja.
Du musst es nicht in deine Instagram-Bio schreiben, wenn du dich nicht labeln möchtest. Aber du kannst trotzdem einfach genau die gleichen Werte unterschreiben und sonstige Dinge tun. Und ja, ich habe das auch gelesen und ich dachte mir nur so, mein Gott, hättest du lieber gar nichts gesagt.
Ja, safe.
Also
hättest du wirklich.
Also es hat jetzt auch keinen weitergebracht,
nee,
diese Aussage.
Voll.
Und für sie weiß ich jetzt auch nicht.
Also, ja, super schwierig. Also ich glaube, sie ist auch in einer Bubble unterwegs, wo vielleicht das nicht so ein Thema ist oder nicht so relevant ist. Aber es ist halt, finde ich, wichtig, weil sie seit Jahrzehnten in dieser Industrie, in diesem Geschäft ist. Und das ist halt super schade von so einer Frau in dieser Position sowas zu hören, das wirft uns, wie gesagt, finde ich, halt wieder so zurück und bestärkt halt teilweise so Männer, die halt an dieses Narrativ glauben, eine Feministin ist gleich eine Männerhasserin.
Ja.
Und für mich bedeutet Feminismus wirklich einfach Frauen, die sich für sich einstehen, für ihre Rechte einstehen, weil es gibt immer noch Männer, die der Meinung sind, ja, Frauen und Männer werden ja gleich behandelt. It's not like that. Und das sehen wir, wir alle sehen das. Mhm. Jeden Tag kriegen wir das zu spüren. Egal, ob es in der Bahn ist, egal, ob es bei Ärzten sind, du kriegst es in der Arbeit zu spüren, dass du eine Frau bist. Und das ist so, ja, schade eben, dass darüber einfach, also dass dieses Narrativ teilweise immer noch so falsch nach außen getragen wird.
Ja. Und vor allem, ich hatte mal so einen Kommentar gelesen bei Instagram, da hat einfach jemand so ein Mann auch geschrieben, ist ja toll, dass ihr Feminismus habt, aber wie heißt das Ganze denn für Männer? Ich mir auch nur so denke.
Das braucht es ja gar nicht. Es würde Feminismus ja nicht mal geben müssen, wenn einfach eine Gleichberechtigung oder eine Gleichbehandlung stattfinden würde, dann müssten wir uns ja überhaupt gar nicht über Feminismus unterhalten. Aber das ist ja eben leider nicht die Realität.
Und es wird ja vor allem immer so bleiben. Also ich meine, und wenn wir nicht alle unseren Mund aufmachen, wird sich auch nichts ändern.
100%.
Also ich meine, es ist ja gut, dass sich jetzt halt schon teilweise was ändert, aber Betonung liegt auf teilweise, weil wir reden wahrscheinlich von 0,5%.
Safe.
Ist toll, dass jetzt Gehälter offengelegt werden müssen und dass man quasi Einsicht darauf hat in Unternehmen.
Ja.
Ja. Aber dann sehe ich, dass Sven 1.500 Euro mehr bekommt und dann sind wir bei der Gender Pay Gap und dann und wird sich dann was ändern? Nein. Also ist klasse, nur man kriegt es noch in your face, dass es halt den Missstand gibt.
Voll. Oder auch so, Frauen werden erst gar nicht eingestellt, weil kann ja sein, dass sie in 2 Jahren schwanger ist und dann sitzen wir auf der rum oder so. So eine Sachen, das sind sogar Sachen, die du gar nicht mal wirklich tracken kannst, weil mittlerweile ist es ja normal, dass du mit einem abgeschlossenen Studium und einem Master keinen Job bekommst. Aber warum eigentlich? Das wissen wir ja nicht.
Nö.
Und die Ursache kann durchaus eben, oder ist zu großen Teilen, da bin ich mir sicher, auch so genauso so, eine Mitte-20-jährige Frau, könnte ja in den nächsten 5 Jahren schwanger werden und dann hocken wir wieder auf sie, dann nehmen wir lieber den Justus, der hat vielleicht 0,2 NC schlechter, aber der bleibt dann wenigstens. So, und das ist halt, der kann nicht schwanger werden. Aber das ist was viele einfach vergessen, nicht berücksichtigen und ich glaube, es gibt eine Entwicklung, ich glaube auch, dass gerade Männer mit Partnerinnen, die eben gerade sich für sowas gerade machen, so eine Erleuchtung bekommen und die eben diese Frauen auch ihre Männer versuchen zu briefen und zu sagen so, Digga, wenn du mit mir zusammen sein willst, you gotta be a feminist, sonst funktioniert das mit uns nicht. Und das finde ich gut, dass das auch so erwartet wird.
Ja, also ich glaube, dass es bei uns, wenn wir uns unseren Partner so bauen würden, wäre das voll so.
100%.
Aber wenn ich zum Beispiel bei mir im Freundeskreis gucke und mir manchmal so denke, wie toxisch wir da teilweise noch sind und dann, wenn ich ja so Geschichten von Freunden gehört habe, wo das dann so ist, also ich habe das ja, wir haben da auch drüber geredet, aber er hat dann gesagt, das findet er gar nicht so schlimm. Ich mir nur so denke,
krass, ja.
Nee, und dann, das ist dann aber auch jemand, der halt einfach auch nicht schreibt, wenn er zu Hause ist. So.
Ja,
also, wo
voll.
Ich meine, ich erwarte, würde mich auch freuen, wenn mein Partner das machen würde.
Ja,
so, ne?
Diese Bare Minimum.
Genau, es ist aber Bare Minimum. So,
voll.
Und ich will doch in gar keiner Beziehung sein, wo quasi ich noch weiter alles hinterfragen muss.
Ja,
sondern
voll.
Es sollte doch einfach selbstverständlich sein, dass man so kehrt und dass man dann auch darum kehrt, was in der Welt passiert.
Ja, voll.
Und sich irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir immer zur Mission gesetzt, irgendwie, ich glaube, jeder hat auch irgendwie seinen Teil dazu beizutragen zur Gesellschaft. Man muss ja nicht gleich in eine Partei eintreten,
100%.
Einen Hund retten
oder
sonstige Dinge tun, aber man kann doch einfach versuchen, ein guter Mensch zu sein.
100%. Voll. Ich bin ja, also muss ich auch immer wieder zugeben, ich bin gar nicht so politisch in irgendeiner Form aktiv, aber es gibt Werte, für die ich halt einstehe.
Ja.
Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man eben seinen Mund auch in vielen Hinsichten aufmacht, gerade wenn Leuten Unrecht getan wird, wenn irgendeine Ungleichheit oder eine Ungerechtigkeit stattfindet, dass man da auch mal was dazu sagt und sich eben und nicht einfach still zuschaut.
Ja.
Und das gerade in diesem Bezug auf dieses Thema, aber auch in so toxischen Beziehungen und sowas Themen, da bin ich auch ganz vorne mit dabei. Weil ich glaube, ja, das Schlimmste, was ich so beobachte, sind wirklich so toxische Beziehungen und wie normalisiert das ist. Dass Toxic Love ja auch die, das ist ja so spannend und so, ich denke mir so, boah, wie crazy, das ist Steinzeit für mich. Du willst das, du willst richtig deinen Freund, dass er dich so den ganzen Tag ignoriert und du dem dann so hinterher rennst und der Typ will das von ihr auch und ihr wollt euch immer streiten, damit ihr euch dann wieder versöhnt und das ist so krank und dass dieses Narrativ immer, also so immer noch so weitergesponnen wird, dass man halt sagt so, ah, das ist voll cool und ich brauche das, ich brauche das. Nein, Schatz, du brauchst es nicht. Dein kranker Kopf denkt, du brauchst das, weil du in einem sehr wahrscheinlich kaputten Haushalt groß geworden bist, wo keine Liebe da war, wo keine Zuneigung da war, wo so, geh mal bitte und check die Ursache, weil you need to go to therapy, wenn das für dich richtige Liebe ist. Weil damit hat Liebe gar nichts zu tun.
Ja. Ich war ganz früher auch mal in so einer Beziehung oder beziehungsweise ich glaube früher gerade in dieser Tumblr-Ära, wo wir schon drüber gesprochen haben. Da wurde das ja schon fast normalisiert, ey. Dann hast du noch einen passenden Quote dazu gefunden und dann wurde es in Status wieder gepackt und gut war und dann hat man sich...
Voll.
Also ich war damals auch in, keine Ahnung, ich war 14 oder so und da war ich auch immer so hinter jemanden her und dachte mir nur so, Junge, der hat dich im Nachhinein wirklich nicht mal mit dem Arsch angeguckt.
Ja, voll.
Und ich dachte, er ist es.
Ja, ist schlimm. Ja, voll. Voll.
Und ich mir nur so, nein, ja, er ist es nicht.
Voll.
Und es ist auch nicht normal, wenn dir jemand, wenn jemand die ganze Zeit online ist und dir nicht antwortet.
Voll. Das ist nicht normal. Das ist
eine bewusste Entscheidung.
Rede.
Eine ganz bewusste Entscheidung.
Dieses kein Gesicht zeigen und so bloß nicht zu viel Zuneigung, bloß nicht zu viel Liebe, das finde ich auch. Oder so, ja, antworte erst später, lass sie ein bisschen warten. So.
Ja.
Das sind so Sachen, die mir noch wirklich beigebracht worden sind von meinem Umfeld, um quasi eine Stärke oder irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Position einzunehmen, wo ich mir denke, da, ich will das gar nicht. Wenn ich in so eine Position muss, wo ich mein Gegenüber ignorieren soll, damit ich irgendeine Position einnehmen kann oder irgendeine Stärke oder sonst irgendwas, bitte, dann will ich es nicht. Bitte sag mir, ich soll mich davon lösen. Ich will das nicht.
Nee. Oh, das ist auch wirklich so eine Sache. Ich weiß auch nicht, ob man manchmal, muss man mit so in dem jungen Alter schon denken, man muss daten?
Weißt du, wie ich da sehe ich es genauso wie du. Ja.
Also,
voll.
Keine Ahnung, so mit 15, 16, so ich checke das, also ich meine, man entwickelt sich ja auch, der weibliche Körper formt sich, der männliche auch und so. Und es ist ja klar, dass das Verlangen und so ja auch da ist, aber ich hatte damals ja dann auch LaVou.
Ah.
Die Era.
Kenne ich. Also
und dann hat man ja einfach halt so, das fand man ja dann teilweise auch witzig und dann denke ich mir im Nachhinein so, Gott, wie schlimm eigentlich.
Ja, also ich muss sagen, zum Beispiel, ich bin der super Hinterwäldler, ich habe halt mit... Ich hatte noch nie eine Dating-App oder noch nie allgemein gedatet. Ich habe irgendwie so mal mit Anfang 20 so meine ersten Erfahrungen in der Richtung gemacht. Oder so mit 16 hatte ich so meinen ersten Kuss.
Ja, das war schon so, da war ich auch super spät.
Genau, so super late to the party. Und dann auch Jahre wieder nix, weil das für mich sich nicht richtig angefühlt hat. Und ich muss sagen, ich bin so froh darüber, dass ich eben in diesen jungen Jahren noch nicht solchen Situationen ausgesetzt worden bin oder halt mich nicht in sowas reinmanövriert habe, weil das geht in dem Alter so schnell, weil alle auf diesem ich muss was ausprobieren Modus bin oder ich muss der Erste sein oder und das hatte ich zum Beispiel gar nicht, genauso in Bezug auch auf Alkohol oder Rauchen oder so. Wie du ja weißt, habe ich auch noch nie Alkohol getrunken, weil es einfach, das war so eine Dinge, so das sind so eine Dinge, wo ich keine FOMO hatte. So, ich hatte gar keine FOMO in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Alkohol, bla bla bla. Ich hatte FOMO bei Partys, da wollte ich immer dabei sein, aber halt eben als diese lustige Person, die auch ohne Alkohol kann und alle nach Hause fährt. So. Das war eher der Vibe. Und ich hoffe, das kommt jetzt nicht pick me rüber oder so, aber es ist einfach, ich glaube, dass das voll normalisiert werden darf, auch und auch cool gemacht werden darf, dass du einfach nicht mit 14 oder mit 15 oder 16 oder auch mit 18 dein erstes Mal haben musst, ist es auch voll okay, dein erstes Mal Anfang 20, Mitte 20, Ende 20. Also es ist völlig egal. Es ist so egal. Mach es dann, wenn du dich wohlfühlst, dich bereit fühlst, lass dich in nix reinpreschern. Ja. Sowohl Jungs als auch Mädels. Ich habe das Gefühl, das ist ja so ein Ding, was bei Jungs noch viel, krasser da wo der Druck ist, noch viel doller ist. eine der wenigen Sachen, wo der Druck bei Jungs Dollar ist. Ja. Aber da ist das so richtig, die Freunde hetzen ein. Und wenn du schon mit 3 Mädels was hattest, dann bist du der allerkrasseste Macker mit 16. So. Das ist halt voll krank, dass das ja normalisiert wird. So.
Ja, the battle of sex.
Ja, krank. Ja. Super krank.
Wo ich mir auch so denke, also damals zum Beispiel in meinem Umfeld, war das auch so, die hatten das gefühlt schon gefühlt. Ist bestimmt auch ein bisschen Wahrnehmung. Aber auch so alle teilweise mit 14, 15 und ich war damals auch nur so,
How? Ich habe gerade noch mit Puppen gespielt. Das ist so crazy.
Also, you do you. Ich habe damals immer schon gedacht, es ist ja nicht, wenn es eure Entscheidung ist, könnt ihr es ja machen, weil letztendlich ist ja jeder dafür selbstverantwortlich, wann für ihn oder sie der richtige Zeitpunkt da ist. Für mich war er nicht da mit 14.
Und ich glaube halt, dass es generell, das ist jetzt mein Take und dafür stehe ich auch, dass man unter 18 nicht in der Lage dazu ist, aus freien Stücken sich für so eine große Sache zu entscheiden, sondern dass immer eine gewisse Manipulation damit im Spiel ist, sei es dein Gegenüber, sei es dein Freundeskreis, sei es die Videos, die du im Internet ausgespielt bekommst oder eine Indoktrination, die von außen einspielt und dir sagt, das ist ein normales Alter, weil ich bin der Meinung, 18 plus ist das richtige Alter, um sich mit sowas oder lass es 16 sein. Es gibt wirklich viele, also es gibt ein paar, die sind dann frühreif, aber 14, 15,
finde ich auch krass.
Das finde ich zu früh und da stehe ich auch fully dahinter.
Stehe ich auch hinter.
Ich bin der Meinung, man sollte, wir reden von Kindern, wir sollten immer Minderjährige auch, finde ich, in allen Hinsichten schützen und ich bin der Meinung, wenn man das Alter für, wie sagt man das, für Geschlechtsverkehr, also um das Alter quasi der Genehmigung, dass das bei 14 noch viel zu niedrig angesetzt ist. Das sollte deutlich, also das sollte bei mindestens, finde ich, 16, am besten bei 18 liegen, finde ich. Genauso auch mit Alkohol sehe ich das genauso.
Ja.
Ja, das ist schon.
Ja, das checke ich auch. Vor allem, also ich glaube, gerade der erste Kontakt zu Alkohol und so, das ist bei uns immer früher so bei Konfirmation oder Kommunion so gewesen.
Stimmt.
Aber selbst da gibt es halt auch wieder so Geschichten. Also ich durfte damals bei meiner Konfirmation das erste Mal an so einem Glas Aperol nippen.
Ja.
So. Und geschmeckt mir das nicht.
Nee, voll.
So, und ich war aber voll dankbar, so, dass ich es halt einmal probiert habe, aber die Erkenntnis war, dass ich es nicht brauche. Und dann habe ich von anderen Konfirmationen so nach dem Wochenende gehört, wo sich die Konfirmanden hardcore abgesoffen haben.
Ja, crazy.
Mit 14, 15.
So crazy.
Wo ich mir dann halt so denke, ja, den ersten Abschluss solltest du vielleicht nicht mit 15 haben, sondern wenn vielleicht.
Voll.
Gut, wenn du auf dem Dorf wohnst, wahrscheinlich mit 17,5. In der Stadt wahrscheinlich mit 18, I don't know. Aber letztendlich, ich weiß nicht, ob man einfach ein bisschen mehr Awareness dafür auch schaffen muss. Also gerade Alkohol zum Beispiel ist halt auch einfach eine Droge.
Ja.
Es ist eine fucking Droge.
Voll und meiner Meinung nach auch wirklich die
gefährlichste
absolut, weil sie so leicht zugänglich ist.
Ja.
Also du kannst mit 16 eine Alkoholvergiftung legal dir zulegen, weil es legal zugänglich ist. Also du kannst ja so viel Wein kaufen und dich damit abschießen, da bis du im Krankenhaus landest. Und das ist halt, finde ich, crazy, dass das so normalisiert ist. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, aber mit 21, wie es in Amerika ist, ist das halt zu spät. Kann ich auch verstehen. Ich muss sagen, da finde ich, hat Amerika auf jeden Fall den richtigen Riecher gehabt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in den USA und so war, dann merkt man auch natürlich, dass sich die Grenze da dann auch ein bisschen verschiebt.
Ja.
Also die fangen halt dann eben so mit 16, 17 an. Was immer noch, finde ich, zu früh ist, aber es ist halt nicht, wir reden hier nicht von 14, sondern, weißt du, also das Gehirn entwickelt sich ja auch noch total in dem Alter und wenn du dein Gehirn mit 14 schon zulaufen lässt, so, dann da geht auch was kaputt langfristig.
Ja.
Und das, glaube ich, berücksichtigen viele nicht, was es halt für einen langfristigen Schaden auch anrichten kann.
Ja, ich bin im Nachhinein, also damals, als ich so Teenager wurde, habe ich es nicht so wertschätzen können, dass meine Eltern mir kein Facebook erlaubt haben. Ich war die Letzte, die dem Klassenchat per WhatsApp beigetreten ist mit 16 oder 17.
Krass.
So, und ich fand es damals richtig schlimm.
Ja.
So. Im Nachhinein ist es überhaupt nicht schlimm. Ich habe die meiste Zeit draußen verbracht. Ich war immer mit meinen Freunden unterwegs. Ich habe coole Sachen erlebt, hing nicht um 14 Uhr bei Facebook rum und habe irgendwas gemacht oder hatte immer das Gefühl, ich müsste was posten oder keine Ahnung was. Und auch diese Sachen mit Partys und sonstigen, es war immer so, das war aber auch wirklich eigentlich damals ein fieser Deal. Damals fand ich ein Fies, Heutzutage finde ich ihn eigentlich gut und wenn ich mal Kinder haben sollte, würde ich es vielleicht genauso machen. Ich durfte immer, je öfter ich feiern war, einen Tick länger bleiben.
Ah.
Also ich glaube, wir haben angefangen, also bis ein bisschen mit Mutti-Zettel reingekommen mit 16.
Ja.
Und dann durfte ich immer bis Mitternacht.
Ja.
Und jedes Mal, wenn ich dann los war, durfte ich mal eine Viertelstunde länger.
Ah, krass. Mhm.
So, und so wurde es dann immer einen Tick länger.
Ja.
Aber ich bin nicht so hardcore immer reingeschützt worden, sondern es war auch so Vertrauensvorschuss natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich es auch nicht, ich habe nichts verpasst, nur weil der Abend später wurde.
Ja, voll.
So im Nachhinein. Aber damals fand ich das natürlich ätzend,
ja,
wenn natürlich Freunde von mir länger bleiben durften. So, aber dadurch, dass man das ja dann auch öfter gemacht hat, ja, ich fand es letztendlich ganz gut, weil meine Eltern wollten mir ja nichts verbieten, sondern mich eigentlich nur langsam ranführen.
Voll. Verstehe ich komplett. Ich finde das auch spannend, wie so gerade so Leute wie du, die halt so eine Grenze vorgesetzt bekommen haben, jetzt in dem Alter so sind, ah ja, thank God. So,
ja.
Gott sei Dank waren meine Eltern damals so behütet behütend.
Ja.
Also haben halt auf mich aufgepasst und so. Ich muss zum Beispiel sagen, ich habe nie irgendwas verboten bekommen. Gar nichts. Also ich durfte Alkohol trinken, ich durfte kiffen, ich durfte rauchen, ich hätte alles gedurft. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn du irgendwas machen willst, sag uns Bescheid. Wir, gerade auch in Hinsicht auf so Gras oder so, dann besorgen wir dir das, bevor du das bei irgendwem holst, so ein auf den.
Mhm.
Und dann da dir da irgendeine...
kontrollierter Konsum.
Ja, genau, so kontrollierter Konsum. Und auch so mit Feiern gehen, ich durfte, glaube ich, schon mit 14, 15 so auf die ersten Partys gehen. Und meine Mutter hat mich immer abgeholt oder halt auch nicht.
Ja.
Und ich bin irgendwie alleine nach Hause gekommen.
Ja.
Und das war schon immer so, meine Eltern haben mir sehr krass vertraut. Ich habe es nie ausgenutzt. Nie. Und ich sage bis heute, ich bin der Meinung, dass das für mich der richtige Weg war. Ich glaube, hätte meine Mama mir damals oder meine Eltern mir irgendwas krass verboten, hätte ich wahrscheinlich den Reiz bekommen. Und weil eben die Grenzen so offen waren, habe ich halt es eben nicht ausgenutzt.
Checke.
Und ich glaube, dass das für viele Eltern, also auch jetzt in anderen Bereichen, gut ist, wenn man halt so seinen Kindern gewisse Freiheiten lässt, wenn man aber auch einschätzen kann, dass das Kind die in der Lage ist, die Verantwortung zu tragen. Ich glaube, meine Mutter hat mich super krass beobachtet, die hat auch mein Handy ständig geprüft und so. Die hat schon so ein Bewusstsein dafür gehabt, okay, ich kann sie gehen lassen. Wenn man das nicht hat, muss man dann natürlich anders vorgehen. Aber wenn man eben ein Kind hat, was so ein Verantwortungsbewusstsein hat, dann glaube ich, darf man da auch Grenzen lockern. Aber ich finde man muss es einfach gut beobachten immer.
Ja. Was würdest du dir denn, also wir haben jetzt ja ganz viel über Missstände und so gesprochen, ich meine, die gibt es ja auch in der Musikindustrie mit Festivalbooking und den ganzen Sachen. Was würdest du dir denn persönlich nur für dich selbst, also ich meine, jetzt lag ein Jahr dazwischen, angenommen, wir sprechen nächstes Jahr wieder. Was soll bis dahin passiert sein?
Auf jeden Fall ein paar mehr Festivalbookings für die Girls. Also man merkt das, glaube ich, immer noch. Es gibt so ein paar Quoten-Girls, die immer irgendwie auf dem Roster sind, was ich auch gut finde. Ich möchte bitte am besten das ganze Roster soll voll mit Frauen sein. Ich finde es ein bisschen schade, dass da wenig Abwechslung generell in solchen Festivals Aufstellungen sind. Es sind immer dieselben Verdächtigen, also vor allem bei den Männern.
Ja.
Es ist einfach crazy, dass man da immer dieselben einlädt und dann statt mal auf die Idee zu kommen, so ey, wir haben auch voll viele Frauen, die wir mal eigentlich mal einladen könnten. Das finde ich super schade. Ich finde, was auch cool wäre, wenn wieder so Radio wieder mehr ein Ding werden würde, weil das ist, was uns Musiker tatsächlich noch am meisten am Leben hält. Ich fände es cool, wenn Spotify endlich mal besser bezahlen würde. Es ist einfach crazy.
Kannst gerne nochmal sagen, was du pro Stream bekommst, damit sich die Leute
das
mal vorstellen.
0,034 Cent. Also, 0,34 Cent. Also, 0,0034 Euro. Es ist insane.
Das heißt, kurz hochgerechnet, du bräuchtest Millionen Streams, damit es sich überhaupt rechnet, mit Spotify Geld zu verdienen.
Richtig.
Mal ganz kurz.
Genau, also
zur Veranschaulichung.
Pro eine Million Streams verdient man circa 3000 Euro. Plus, also meistens sind so 3,3, 3,4. Aber Spotify krallt sich auch nochmal was und so. Also es geht ja nicht immer alles direkt in deine Tasche.
Ja.
Manche Labels kriegen auch noch was und so. Also es ist einfach viel zu wenig. Also letztens hat El Guni heißt er, glaube ich, hat ein so krass langes Statement darüber hochgeladen, um auch so, weil die meisten Konsumenten wissen da gar nicht, wie, was man da wirklich verdient. Und er meinte, man muss 15 Stunden einen Künstler streamen, damit der irgendwie 1 Euro verdient oder irgendwie so. Es war so eine ganz skurrile Zahl für 1 Euro. Und ich habe mir so, boah, crazy, so veranschaulicht hatte ich das selber noch gar nicht. Mhm. Ja. Voll schlimm. Also es ist voll schlimm, dass das unsere Normalität ist und dass alles wird teurer und alles kostet mehr Geld. Ja. Produzenten, Studios,
ich wollte gerade sagen,
Writer.
Das ist ja das, was die Leute nicht sehen. Was kostet es in der Produktion? 2.000-3.000 Euro, wenn es gut gemacht
ganz
ist, schon
genau.
Mal mindestens. Dann bezahlst du noch deine Leute, die das machen, weil du willst die ja auch bezahlen. Du bezahlst die Sessions, du bezahlst die Mieten für das Studio.
Voll.
Also
Content.
Du bist ja unter 5 bis 10k, also ich meine, mit Content kannst du sogar für ein ganzes Projekt wahrscheinlich 30 bis 40 rechnen.
Voll.
Ja.
Ja, voll.
Wer zahlt es?
Ganz genau.
Ja.
Ich habe, letztes Jahr war ich so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, krass, wenn man das jetzt so weitermacht, dann kann man sich das einfach gar nicht mehr leisten, Musik zu machen. Und ich glaube, das hat auch El Guni in seinem Statement gesagt. Also ich weiß nicht, wie lange ich mir das noch leisten kann. Weil klar, du kannst dann irgendwann anfangen, dich selber zu produzieren, aber was noch?
Genau,
also
was
soll
halt
ich
noch
machen? Ist so, ich glaube, ich spare schon viel Geld, weil ich den Großteil meines Contents selber schneide. Ich kann es leider nicht selber produzieren. Ich wünschte, ich könnte das. Ich habe Gott sei Dank einen mittlerweile sehr großartigen Videografen, der mich da super krass unterstützt. Der zwar kann auch nicht immer, aber wenn er die Zeit hat und wir arbeiten sehr eng miteinander, dann bin ich ja immer, das ist immer ein Fest und es ist super toll. LG, Tom, aber wenn ich den nicht hätte, würde ich wirklich durchdrehen. Also ich hatte jetzt letztens wieder 2 Shows gespielt, wo er halt nicht da war. Mhm. Und dann habe ich jemanden anderen engagiert und das ging so daneben. Und du musst so viel Vertrauensvorschuss geben und zahlst halt Leuten teilweise Geld, die den Job so krass verhauen, aber du hast ja dann auch keine andere Wahl. Der Mensch war ja dann trotzdem da, hat ja was geleistet, war zwar dann absolut nicht das, was du willst, aber das ist halt so, das sehen halt, die Leute sehen nicht, wie viel wir erstmal investieren, um überhaupt mal einen Song rauszubringen. Also wir reden wirklich, wie du gesagt hast, unter 4.000 geht da gar nichts pro Single.
Ja.
Ja.
Und dann willst du ja eigentlich, das darf man ja nicht vergessen, so Musik machen schön und gut.
Mhm.
Du liebst das, was du machst, aber es ist dein Job.
Mhm.
Das darf man ja nicht vergessen. Und
richtig.
Man muss ja... Weil ich finde wirklich, dass das gerade in dieser Industrie wirklich ein bisschen untergeht.
Voll.
Du musst davon leben.
Ja.
Und jetzt nochmal zurück zu Spotify.
Ja. Voll.
Da würden, glaube ich, einige Leute sagen, nee, da mache ich es nicht.
Nee, 100%.
Ja.
Also die 99% der Leute, die mit Musik anfangen, hören auch wieder auf. Weil es einfach nicht stemmbar ist. Es ist nicht stemmbar. Ich will mich auch, also ich spreche aus einer sehr privilegierten Position, weil ich kann davon leben, gut leben. Ich kann meine Miete davon bezahlen, mein Essen davon bezahlen. Ich sag immer, ich stehe jeden Morgen auf und sage, danke Jesus, dass das mein Leben ist, weil es ist nicht selbstverständlich. Aber ich kenne einen großen Teil der MusikerInnen, die mussten auf dem halben Weg, nachdem sie schon einen super großen Hit hatten, wieder in einem Café anfangen zu arbeiten. Weil es einfach nicht anders ging, weil sie nicht davon leben können, sie hatten nicht genug Masteranteile, nicht genug GEMA oder sonst irgendwas und haben dann einen Hit, wir reden ja über mehrere 100 Millionen von Streams, die diese Person unter deren Namen gemacht hat, aber halt kaum Geld gesehen hat und deswegen wieder in einem Café anfangen musste zu arbeiten. Und das ist jetzt nicht nur ein Einzelbeispiel,
ich
kenne mehrere Leute,
denen
es halt so ergeht und es ist so ein schlimmer Einbruch. Also es ist unglaublich schlimm, sich vorzustellen, dass man wieder zurück in dieses alte Leben muss, nachdem man für eine gewisse Zeit seinen Traum gelebt hat. Das ist schon ultra tough, ja.
Also Leute, geht auf Konzerte,
ja.
Unterstützt eure Artists.
Kauft Tickets.
Kauft Tickets. unterstützt, wo ihr könnt, gerade auch auf Social Media.
Voll.
Und ich hoffe, wir sehen uns im Herbst auf Tour.
Ja!
Delta Backstage, der Interview-Podcast mit Amy. Jetzt reinhören auf deltaradio.de oder in der Delta Plus App.